Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel. Und wir lassen heute den Sommer für einen Moment hinter uns und blicken zurück auf einen euphorischen Herbst. Auf den Herbst vor 30 Jahren. Den Herbst, in dem die Mauer fiel. Ein historischer Wendepunkt, der das Leben vieler Deutscher entscheidend verändern sollte und der auch das Kulturleben ganz schön durcheinanderwirbelte. Etwa die ostdeutsche Verlagslandschaft. Wie sie vor der Wende aussah und wie danach, das erfahren Sie gleich in unserer Interviewreihe über Wendepunkte, heute mit dem Verleger Christoph Links. Um entscheidende Augenblicke geht es auch dem Fotografen Walter Scheels. Er porträtiert Menschen in Extremsituationen, kurz nach ihrer Geburt oder im Angesicht des Todes. Die Fotografien von Walter Scheels sind jetzt in einer Hamburger Ausstellung zu sehen. Auch dazu gleich mehr. Aber zuallererst ein Blick nach Hongkong. Wie schon seit Wochen sind dort auch heute wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Zunächst protestierten sie gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz, mittlerweile ganz grundsätzlich gegen den wachsenden Einfluss Chinas in ihrer Stadt.
I believe Hong Kong is different than China, mainland China.
Hongkong unterscheidet sich vom Rest Chinas.
I'd rather to die.
Lieber sterben wir, als künftig ohne Freiheit zu leben.
Stimmen von Demonstranten in Hongkong, die heute auch an einen Vorfall von vergangenem Wochenende erinnern wollten. Maskierte hatten einige Aktivisten brutal angegriffen. Viele demokratisch gesinnte Hongkonger vermuten, dass China hinter diesem Angriff steckte. Der Journalist Xi Ming, der viel über die Volksrepublik berichtet, beobachtet seit Beginn der Proteste in Hongkong auch einen Wandel in der chinesischen Kultur- und Kommunikationspolitik. Sie werde zunehmend genutzt, um Stimmung gegen die Demonstranten zu machen. Herr Xi, wie genau äußert sich das?
Zum Beispiel wird das Narrativ wieder sehr stark betont, dass Hongkong die kulturelle Wurzel in China hat. Dass Hongkong-Chinesen Chinesen sind und Chinesen halten zusammen. Und Chinesen verachten diejenigen, die die sogenannte Ahnen vergessen, also ihre Wurzel vergessen. Das ist ein Beispiel, das wird sehr viel in den Medien verbreitet, aber auch in der Politik. Im Hongkonger Parlament sprechen dauernd Politikerinnen und Politiker, die auf der Seite Chinas stehen, von solchen Wurzelfragen. Es gibt natürlich auch zunehmende Darstellungen von patriotischen Menschen, die ihre Wurzeln nicht vergessen, auch um ihr Leben sich nicht fürchten, wenn es darum geht, diese Wurzel zu verteidigen. Also von beiden Seiten wird eben Hongkonger direkt oder indirekt vorgeworfen, die protestieren gegen China, dass sie eben diesen Ahnenverrat verübt haben.
Und wie reagiert darauf das China-kritische Lager in Hongkong? Setzen die Demonstranten diesem chinesischen Narrativ, das da verbreitet wird, etwas entgegen?
Es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weise von Menschen, die etwas dagegen halten. Also die einen, die etwas unzivilisierter sind. Es gab schon eine Grabschändung von einigen wohl sehr aufgebrachten Hongkong-Chinesen gegen einen Hongkonger Abgeordneten, die auf der Seite Chinas standen. Das Signal ist ja, also du wirfst uns vor, chinesischen Ahnen zu vergessen, du vergisst aber die Ahnen von Hongkonger. Also du verdienst nicht, dass dein Ahnengrab noch geachtet wird. Aber die meisten Hongkonger, die gucken zum Beispiel nach Taiwan und sagen, Taiwan ist auch eine Region, in der Chinesen leben, aber sie haben ein anderes System, sie haben ein demokratisches System, sie haben einen Rechtsstaat. Also Ahnen ehren heißt nicht immer nur zu Peking zu schauen. Es gibt Diskussionen auch in der nordamerikanischen Diaspora, die mit Hongkong sehr eng verbunden sind, die dann sagen, das ist doch völliger Quatsch, diese kulturelle Wurzeldiskussion so fortzusetzen, als wäre derjenige, der auf der Straße gegen Peking protestiert, gleich auch schon die ganze chinesische Kultur verraten.
Hongkong gehört jetzt seit über 20 Jahren wieder zu China und eigentlich hatte China Hongkong damals Sonderrechte garantiert, unter anderem die Meinungs- und Pressefreiheit. Nun gab es aber in den letzten Jahren immer wieder Berichte, die nahelegen, dass China sich eben nicht an dieses Versprechen hält. Hat sich die Situation gerade auch für Künstler, für Schriftsteller und andere Kulturschaffende, hat sie sich in den letzten Wochen nochmal verschärft?
Ja. Die Situation hat sich verschärft und verschärft sich zusehends. Also so werden natürlich Künstler und Schriftsteller indirekt auch schon nahegelegt, wenn sie weiterhin so machen, dann bekommen sie zum Beispiel vom Filmstudio keinen Auftrag mehr. Die meisten Filmstudios in Hongkong sind quasi schon in chinesischer Hand. Ähnlich sind natürlich auch die Verlage, also für Bücher oder Medien, vor allen Dingen Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Die werden immer mehr von chinesischen Konzernen aufgekauft, darunter auch die berühmte South China Morning Post. Also man merkt schon den Druck. Man merkte aber auch den Gegendruck steigen, zum Beispiel aus Kanada, aus der Diaspora. Die bieten dann Alternativen an und sagen, gut, also wenn ihr eure Bücher dort nicht verlegen könntet, kommt zu uns. Wir haben auch einen chinesischen Lesemarkt und wir haben auch ein chinesisches Publikum. Allein in den USA leben mehr als 6 Millionen Chinesen. In Kanada sind es wahrscheinlich 2 Millionen. Also es ist Markt genug. Dann gibt es natürlich auch Druck von Taiwan, also Gegendruck. Die sagen, wir bieten euch an, Hongkonger Intellektuellen, wenn ihr euch nicht mehr sicher fühlt, wie zum Beispiel dieser Verleger, der Buch gegen Xi Jinping in Hongkong verlegt hatte und dessen Mitarbeiter nach China verschleppt wurden. Der hatte Asylantrag gestellt und sofort wurde er von Taiwan angenommen. Natürlich spielt auch die taiwanesische Politik eine gewisse Rolle, um zu zeigen, Leute in Taiwan, wacht auf. Was in Hongkong im Moment passiert, mag vielleicht schon morgen bei uns passieren, wenn wir nicht aufwachen, nicht uns aufbegehren gegen Peking.
Sie haben den Fall der verschwundenen Hongkonger Buchhändler angesprochen, wo eben vermutet wird, dass sie damals vor ein paar Jahren entführt wurden, weil sie Bücher verkauft hatten, die in der Volksrepublik China verboten sind. Wie sieht es denn heute aus in den Regalen der Buchläden in Hongkong? Steht dort überhaupt noch chinakritische Literatur?
Sie stehen dort in kleineren Buchläden. Also es gibt noch einige sehr markanten, sehr berühmten kleine Buchläden, die wohl von Auslandschinesen betrieben werden, dessen Hauptsitze gar nicht mehr in Hongkong sind, sondern in Kanada, Australien, Japan, USA, vielleicht auch in Frankreich. Also die Buchläden gibt's noch. In den anderen Buchläden, also großen Buchläden, da stehen natürlich sehr wenig noch Literatur, Fachbücher da, die zumindest sehr deutlich gegen China Äußerungen beinhalten. Aber es gibt natürlich in China diese große Kultur der Anspielungen, also Literatur, die scheinbar nur Fiction, also Fiktionen produzieren, die spielen natürlich auf die gegenwärtige Politik an. Zum Beispiel gibt es auch immer mehr Bücher darüber, wie ein sehr ungebildeter Herrscher sein Reich verliert. Und das wird allgemein als eine Anspielung auf den gegenwärtigen Präsidenten Xi Jinping verstanden, der nach Hörensagen nur einen sehr niedrigen Bildungsgrad hat. Und es gibt natürlich auch Filme, die in diese Richtung arbeiten. Also es ist nicht so einfach zu sagen, die Bücherregale sind leer von solchen Literatur. Die sind leer von Literatur, die offenkundig scharfe Kritik gegen China äußert.
Und wehren sich die Kulturschaffenden auch ganz konkret im Rahmen der jetzigen Proteste? Gehen sie auch auf die Straße?
Ja, also Künstler und Universitätsprofessoren sind sowieso ein Teil des Vorhutes der Bewegung. Die waren gleich von Anfang an dabei. Gerade Schriftsteller in Hongkong machen sich natürlich mobil. Inzwischen ergreifen diese intellektuellen Proteste auch in größere Kreise von Elite, zum Beispiel Anwälte, Notare, Beamten. Es wird mit jeder Stunde mehr.
Das sagt der Journalist und China-Kenner Xi Ming über die Proteste in Hongkong und den kulturpolitischen Einfluss Chinas in der Stadt. Bei den heutigen Protesten kam es erneut zu Zusammenstößen. Die Polizei setzte Tränengas und Pfefferspray ein. Mehr dazu hören Sie gleich auch in den Informationen am Abend ab 6:10. Es ist nicht bekannt, ob der Fotograf Walter Scheels gerne Radio hört. Man könnte aber vermuten, dass das Radio nicht unbedingt sein Lieblingsmedium ist und er sich lieber in Medien mit Bildern informiert, Fernsehen, Zeitungen oder im Internet. Denn Walter Scheels ist fasziniert von Gesichtern.
Im Gesicht verändert sich das meiste. Das Gesicht ist wie eine Kleidung. Wir verkleiden uns und dann sind wir das, was wir vortäuschen. Und so ist auch das Gesicht.
Seit vielen Jahrzehnten ist der Fotograf Walter Scheels auf der Suche nach dem wahren, dem unverstellten Gesicht, dem Gesicht hinter der Verkleidung. Scheels begann seine Karriere in den USA, eröffnete in den 70er Jahren ein eigenes Studio in München, fotografierte für Magazine, etwa für den Stern und die Zeitschrift Eltern, und spezialisierte sich im Laufe der Jahre auf die Porträtfotografie. Immer wieder widmet er sich in seinen Arbeiten den Extremsituationen menschlichen Lebens. So zumindest formulieren das die Hamburger Deichtorhallen, die Scheels jetzt eine große Retrospektive widmen. Carsten Probst, Sie haben die Ausstellung gesehen. Was sind das für Extremsituationen, die Walter Scheels in seinen Fotos zeigt?
Ja, Frau Seidel, ich habe das Gefühl, damit sind vor allem wiederkehrende Situationen am Beginn und Ende des Lebens gemeint und insbesondere auch die des Übergangs. Also diese Übergänge entfaltet Scheels so in einer eigentlich sehr stillen Dramatik, oft mit Aufnahmen aus nächster Nähe, oft en face, also indem man dem Betroffenen direkt ins Gesicht blickt. Und das wirkt zum einen natürlich sehr intim. Man hat quasi das Gefühl, als Betrachter Zeuge eines privatesten Moments zu werden, der normalerweise eher wohl im Verborgenen stattfindet. Zum anderen aber bleibt natürlich auch der Blick des Fotografen distanziert. Er inszeniert diesen Moment auch sehr stark. Sehr schön ist das zum Beispiel zu sehen in einer Serie mit Bildern aus Hospizen, also vom Beginn der 2000er Jahre. Da hat er dessen Bewohner mal mit deren Einwilligung übrigens vor und nach deren Tod porträtiert. Und durch diese Nahaufnahme des Gesichts des noch Lebenden und dann im nächsten Bild des Gestorbenen, der eigentlich nur aussieht, als ob er eingeschlafen ist, erscheint eben dieser Übergang von Leben und Tod gewissermaßen noch ein Stück rätselhafter, noch unfassbarer. Und noch stärker sind diese Eindrücke zum Beispiel in einer Serie von Frühgeborenen. Auch diese kleinen verkabelten Körper auf diesen Bildern scheinen ganz am Beginn ihres Lebens noch halb zwischen dies und jenseits zu schweben.
Man schaut unter anderem Toten direkt ins Gesicht, sagen Sie. Das klingt nach schockierenden, vielleicht manchmal auch grausamen Porträts, die da in Hamburg zu sehen sind.
Ja, grausam nicht. Die Bilder spielen aber mit einer Faszination und auch mit einer Emotionalität, die den Betrachter auch dazu zwingt, sich zu fragen, was interessiert mich eigentlich daran? Nochmal ein anderes Beispiel, eine aktuelle Serie, die seit 2014 entsteht, zu Transsexuellen, die sich also für ein Leben mit einem anderen Geschlecht als ihrem Angeborenen entschieden haben. Das ist jetzt natürlich auch sehr aktuell, aber Walter Scheels schafft es durchaus, dass man sich quasi für diese Personen optisch zu interessieren beginnt, obwohl überhaupt nichts Spektakuläres auf diesen Bildern zu sehen ist. Die Porträtierten also schauen mit betont ausdruckslosen Mienen eigentlich. Und das Interesse aber, das diese Bilder entfalten, wirft eigentlich sozusagen wieder den Blick auf die Inszenierung des Übergangs, des nicht ganz eindeutigen, in einer also sehr scharf konturierten Schwarz-Weiß-Ästhetik, die einerseits zurückhaltend, andererseits im Format wiederum ganz monumental, riesig groß ist. Das ist so ein bisschen, ja, man sucht fast ein bisschen nach so Elementen des Wiedererkennbaren und steht dann doch letztlich vor einer Frage. Das macht, glaube ich, den Reiz, die Anziehungskraft sicherlich auch dieser ganz dezidierten Porträtfotografie aus.
Walter Scheels hat seine Karriere in den 1960er Jahren in New York begonnen. Wie stark ist der Einfluss der amerikanischen Fotografie in seinen Bildern?
Das sehe ich vor allem in den frühen Bildern, also der 60er, 70er Jahre. Da scheint er doch relativ stark von der Street Photography beeinflusst worden zu sein, etwa in einer Serie über Prostituierte in Manila in den 70er Jahren oder auch Leute auf der Straße, die etwas selber fotografieren, die mit den starken Schwarz-Weiß-Kontrasten arbeiten oder diese großen Porträts, von denen ich eben sprach. Da kann man, wenn man so will, vielleicht Vorbilder wie Irving Penn oder so etwas erkennen, aber eben mit diesem Thema der Übergänge entwickelt Scheels eben auch einen ganz eigenen Zugang. Nur, man muss sehen, in der Zeit, in der er damit beginnt, ist die Fotografie in Westdeutschland eigentlich an einem ganz anderen Punkt. Dahinter fragen die eigentlich die fotografische Wirklichkeit und experimentieren sehr viel. Bei Scheels hat man hingegen so einen hochgradigen Kunstanspruch immer. Diese gemäldehaften Formate seiner Abzüge, dieses Beschwören des Betrachters, der Zeugen, der Wirklichkeit in den Bildern wird. Also diese angeblich ungefilterte Naherfahrung, wo nichts zwischen Bild und Betrachter stehen soll, da fragt man sich natürlich schon, ob man es nicht doch eher mit so manchmal Strategien zu tun hat, die man aus der Werbung oder aus dem Design kennt.
Höre ich da so eine leise Kritik raus? Es klingt so ein bisschen, als seien Sie am Ende nicht so ganz überzeugt aus der Ausstellung rausgegangen.
Ja, es gibt so einen gespaltenen Eindruck. Auf der einen Seite hat man den Eindruck, wenn man sich diese Bilder zwei- oder dreimal anschaut, dann verpufft dieser starke emotionale Effekt, den die Bilder aufrufen, relativ schnell wieder. Man muss aber vielleicht auch den Glauben von Walter Scheels an die Wirklichkeit im Bild gar nicht teilen. Ich finde zum Beispiel auch, dass seine Bilder oft zwar viel zu viel wollen, aber dass sie andererseits auch, ja, wie soll ich sagen, gar keine streng realistisch nüchterne Fotografie sein wollen, sondern eine, die ganz bewusst die Realität überzeichnet, um sie für ein breites Publikum auch besonders realistisch wirken zu lassen. Und solche Fotografen, die das also souverän beherrschen, diese Art von Inszenierung, die gab und gibt es in Deutschland eigentlich ganz selten. Und das macht ihn in diesem Fall und in jedem Fall auch zu einem ganz wichtigen Vertreter der Bildgeschichte in den 80er, 90er, 2000er Jahren.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst über die Walter Scheels Retrospektive in den Hamburger Deichtorhallen. Leben heißt sie und ist noch bis Anfang Oktober zu sehen. Menschenmassen, die auf die Mauer zuströmen, dann kurzerhand rüberklettern, sich durch die geöffneten Grenzübergänge quetschen oder sich direkt ans Werk machen und mit Spitzhacken beginnen, die Mauer einzureißen. Das sind Bilder, die sich längst in unser kollektives Gedächtnis eingeschrieben haben, die Bilder des Mauerfalls. Immer noch vermitteln sie ein Gefühl von Euphorie, können gleichzeitig aber auch nostalgisch stimmen, denn heute, 30 Jahre später, ist von der Wende-Euphorie kaum noch etwas zu spüren. Sowohl politisch als auch kulturell hat sich schnell Ernüchterung breit gemacht. So auch in der ostdeutschen Verlagslandschaft, um die es heute gehen soll in unserer Sommerreihe über Wendepunkte. Der Verleger Christoph Links hat die Umbrüche damals hautnah miterlebt. Er hat bis zur Wende im Ostberliner Aufbauverlag gearbeitet, dann seinen eigenen Verlag gegründet, den er bis heute leitet. Ich habe Christoph Links zunächst mal gefragt, die Euphorie, von der ich gerade sprach, haben Sie die damals auch im Aufbauverlag gespürt?
Oh ja, wir haben es in der ganzen Branche gespürt, denn wir haben ja seit Jahren gegen diese harte Zensur angerannt sind. Wir haben versucht, liberalere Verhältnisse hinzubekommen. Und jetzt endlich sollte Pressefreiheit, sollte Meinungsfreiheit durchgesetzt werden. Und das war schon ein euphorischer Herbst, zumal als dann im November, 3 Wochen nach Mauerfall, endlich auch die Entscheidung fiel, dass die Zensur abgeschafft wird.
Das war dann am 1. Dezember 1989 der Fall. Da wurde die Zensur offiziell abgeschafft. Was genau hat sich dadurch ganz konkret auch im Arbeitsalltag verändert für Sie? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
Na, bisher war es so, dass jedes Manuskript eines Verlages zunächst 2 Gutachten bekommen musste, die dann mit dem Manuskript in die Zensurbehörde gingen. Dann wartete man Wochen, Monate, dann gab es Änderungswünsche. Es gab immer Einflussnahmen auf brisante Texte. Und das war nun plötzlich vorbei. Wir konnten die Texte, die wir für richtig hielten und die wir mit den Autoren erarbeiteten, hatten, eigenständig in die Druckerei geben. Und ab 1. Januar 1990 durften dann auch die neu gegründeten Verlage dies tun, die keine Lizenz mehr vom Staat brauchten, wie das bis dato der Fall war.
Wie ging es dann weiter? Die Treuhand begann dann ja mit der Privatisierung der DDR-Verlage. Welche Folgen hatte das für die ostdeutsche Verlagslandschaft?
Zunächst führte mal die Öffnung der Verhältnisse im Land dazu, dass viele neue Verlage entstehen konnten. Und 1990, 91 sind ungefähr 200 neue Verlage entstanden. Offiziell gab es nur 78 staatlich legitimierte Verlage. Und die gerieten jetzt sehr schnell in Konflikte mit dem Markt und mit der Treuhand. Denn dass die Vereinigung so schnell gehen würde, hatte niemand vermutet. Wir haben ja noch auf der Leipziger Messe im März 1990 Lizenzen von westdeutschen Verlagen gekauft, um Bücher auch im Osten verlegen zu können, und ahnten beide Seiten nicht, dass bereits 3 Monate später, zum 1. Juli, dann die Währungsunion kommt und plötzlich die gesamte Westproduktion auch im Osten angeboten wurde und gekauft werden konnte, weil es D-Mark gab. Und das hatte zur Folge, dass viele Buchhandlungen ihre Regale leergeräumt haben, die DDR-Produktion, egal ob Goethe in Leinen oder eine neue Christa Wolf, gingen zurück an die Auslieferung. Und der Umsatz der traditionellen Verlage brach ein. Und in dieser schwierigen Übergangssituation kam dann die Treuhandanstalt, die das gesamte staatliche Wirtschaftsunternehmertum privatisieren sollte und hat zunächst angefangen, tatsächlich geeignete Partner für Kooperationen, für Übernahmen zu finden. Doch im Frühjahr 91 wurde die Politik von Kohl dann geändert. Er hat mit der neuen Treuhandpräsidentin Birgit Breuel durchgesetzt, dass die Treuhandanstalt selbst nicht mehr saniert, also die Umstrukturierung der Betriebe nicht mehr begleitet, sondern die Betriebe möglichst schnell und billig an westliche Käufer gibt und die Sanierung sollte Aufgabe der neuen Eigentümer werden. Doch diese haben dann oft einfach die Rechte und die interessanten Autoren ins Mutterhaus geholt und schnell die ostdeutschen Verlage geschlossen, sodass in den nächsten Jahren über 90% aller Arbeitsplätze in der Verlagsbranche kaputt gegangen sind.
Und heute macht die Buchproduktion in Ostdeutschland nicht mal mehr 2% der gesamtdeutschen Buchproduktion aus. Würden Sie sagen, das ist auch eine direkte Folge der Treuhandpolitik?
Das ist eine ganz deutliche Folge der Treuhandpolitik, denn sie hat in unserer Branche noch viel härter agiert als in anderen Bereichen. Es ist vorrangig an Verlage im Westen verkauft worden, die die Neuerwerbung nicht als Programmerweiterung genutzt haben, sondern die das gekauft haben, was sie schon hatten im Profil, sich da die interessanten Leute rausgesucht haben und dann die Konkurrenz abgeschaltet haben. Und das ist nicht mehr kontrolliert worden, das ist nicht mehr gegengesteuert worden. Das hätte wirklich anders laufen können.
Sie sagen, es hätte anders laufen können. Was hätte man denn ganz konkret besser machen können? Also wären zum Beispiel Genossenschaftsmodelle eine Lösung gewesen? Hätte man den Angestellten die Leitung der Verlage überlassen sollen, anstatt sie zu verkaufen?
Nein, also das hätte man sicher auch noch mehr tun können. Das ist nur in insgesamt 5 Fällen gewesen, dass man so ein Management-Buyout erlaubt hat. Nein, man hätte einfach die Pflichten, die die neuen Eigentümer bekommen haben, die ja zum Teil für eine symbolische Mark ein ganzes Unternehmen mit der dazugehörigen Immobilie übertragen bekommen haben, weil sie sich verpflichtet haben, so und so viel Arbeitsplätze zu erhalten, so und so viel zu investieren. Aber das ist dann nie überprüft oder kontrolliert worden. Und dadurch ist viel im Privatisierungsprozess kaputt gegangen, was nicht hätte sein müssen, wenn man sich mehr Zeit gelassen hätte, wenn man die Umstrukturierung begleitet hätte und wenn man die Käufer anders ausgewählt hätte. Aber es war ein völlig intransparentes Verfahren. Niemand wusste, wer sich bewirbt. Niemand konnte Einblick nehmen. Es waren selbstherrliche, unkontrollierte Entscheidungen, oft mit fataler Folge.
Sie selbst, Herr Links, haben unmittelbar nach der Wende Ihren eigenen Verlag gegründet, den CH Links Verlag. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wie waren damals die Reaktionen von westdeutscher Seite? Hat man Sie da sofort ernst genommen und in den westdeutschen Buchmarkt integriert oder gab es Hürden?
Nein, es gab keine Hürden, aber es gab natürlich eine gewisse Herablassung. Und als wir zur ersten Frankfurter Buchmesse dann im Oktober 90 waren, hörte ich von Kollegen, dass man überlegte, ob wir noch 2 oder 3 Mal wiederkämen. Dann hätte sich das wohl erledigt mit unserem Ostprogramm. Aber nun sind es 30 Jahre geworden, weil wir das Programm schnell erweitert haben auf internationale Themen, auf die NS-Geschichte, auf die Kolonialgeschichte und nicht bei den Ostthemen stehen geblieben sind. Und wir haben Anerkennung im Handel gefunden, sehr früh. Das hat uns geholfen. Und dadurch sind wir noch dabei und ich hoffe, das bleibt auch so ein bisschen.
Sie haben jetzt gerade die Ostthemen angesprochen, denen Sie sich unter anderem mit Ihrem Verlag widmen. Nun stehen in diesem Jahr in 3 ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen an. Umfragen sagen der AfD Erfolge voraus. Was bedeutet es auch vor diesem politischen Hintergrund, dass es eigentlich kaum noch durch und durch ostdeutsche Verlage gibt, die sich vielleicht auch stärker eben jenen Ostthemen widmen würden?
Na, die Themen Ostdeutschland sind ja inzwischen in allen Verlagen angekommen. Also das muss nicht zwingend ein Verlag sein, der autochthon auch aus der Gegend kommt. Aber was wir brauchen, ist eine offene gesellschaftliche Diskussion über die Verwerfung, die es im Einigungsprozess gegeben hat. Dass mit dieser neoliberalen Politik, der Markt wird es schon richten, eben sehr viel kaputt gegangen ist, was hätte erhalten oder transformiert werden können. Darüber muss geredet werden. Denn wenn die Entwertung der Lebensläufe vieler Menschen im Osten, wo der hochgeachtete Ingenieur plötzlich nach der Umschulung Versicherungen verkaufen sollte als Türklinkenputzer, dann sitzt das tief als Frust in den Menschen. Und die Ärgernisse, die Verwerfung, die Abwertung der eigenen Biografien, über die muss geredet werden, wenn man es aus dem dumpfen Frust herausholen will. Und daran sollten sich viele Verlage beteiligen. Und ich denke, in diesem Herbst werden wir auch eine Reihe interessanter Bücher zu diesen Themen finden.
Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Links, dann würden Sie sagen, in dem, was der ostdeutschen Verlagslandschaft widerfahren ist nach der Wende, spiegelt sich eigentlich ein grundsätzliches Problem, das alle gesellschaftlichen Bereiche der ehemaligen DDR erfasst hat.
Absolut. Wir sind pars pro toto, nur das, was man in anderen Bereichen sich genauso ansehen kann, die viel größer mit viel mehr Mitarbeitern waren. Etwa der Maschinenbau, der durchaus auch internationalen Standard hatte, wenn auch nicht, was die Computersteuerung anbetraf, aber was die Maschinen selbst anbetraf, der ist ja radikal abgebaut worden. Und das betraf Hunderttausende, in unserer Branche betraf 6.000 Menschen. Aber dass in der Breite diese Verwerfungen behandelt werden und endlich mal kritisch diskutiert werden, das scheint mir das Gebot der Stunde.
Ein klarer Auftrag also an Politik, Medien und Kultur zum 30. Jubiläum des Mauerfalls in diesem Jahr. Das war der Verleger Christoph Links in unserer Sommerreihe über Wendepunkte. Und in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es jetzt um einen wütenden Theaterregisseur.
Ja. Wütend war Peter Sellers heute Morgen in Salzburg, und zwar nicht wegen seiner Premiere heute Abend, sondern angesichts des Klimawandels. Mit einer Neuinszenierung von Mozarts Oper Idomeneo eröffnet der amerikanische Starregisseur in wenigen Minuten das Opernprogramm der Salzburger Festspiele. Heute Vormittag hielt er schon die Festrede bei der feierlichen Eröffnung der Saison. Seine Haare, die standen dabei wie gewohnt zu Berge, aber diesmal schien es doch, als sei das nicht nur Styling, sondern ein emotionaler Zustand. Seine Rede nämlich war ein flammender Appell an die Menschheit, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen. Er zog dabei eine direkte Verbindung von Mozarts Oper zur Gegenwart. Der kretische König Idomeneo, der opfert der Legende nach seinen Sohn, um den Meeresgott Poseidon zu besänftigen und selbst dann unbeschadet davon zu kommen. Heute, meinte Sellers, werde die Zukunft kommender Generationen für den Konsum einiger weniger geopfert. Mozart habe in seiner Oper dann eine Alternative gefunden. Das sei heute auch unsere Aufgabe, meinte Sellers.
Mozarts Ausgangsmaterial für Idomeneo war eine Tragödie, in der der Vater tatsächlich seinen Sohn opfert, ihn tötet, und die Geschichte endet in einem Blutbad. Mozart und seine Generation konnten dieses Ergebnis nicht akzeptieren. Es kommt eine Zeit, in der wir neue Geschichten brauchen und in der es nicht mehr akzeptabel ist, den schrecklichen Zyklus des menschlichen Versagens zu wiederholen, nichts zu lernen und sich zu weigern, voranzukommen. Und daher hat Mozart die Geschichte dann umgeändert. Künstler müssen nach vorne blicken, um zu sehen, was in der heutigen Gemengelage fehlt, was noch nicht da ist, oder was möglicherweise schon lange da ist, aber darauf wartet, gesehen zu werden.
Peter Sellers in der Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele heute Morgen. Der Regisseur der Eröffnungspremiere, der sieht in der Kunst also einen wichtigen Impulsgeber der Innovation, und er plädierte angesichts des Klimawandels für eine neue weltweite Zusammenarbeit.
Der Klimawandel hat uns zu einem entscheidenden Punkt gebracht in der menschlichen Geschichte, an dem wir uns nicht mehr dem stellen können, was wir als Nationen oder Rassen oder geografisch isolierte Völker erleben. Der Klimawandel fordert jede Nation auf dieser Erde, jede Rasse, jede Ethnie, jede geografische Gruppierung, jeden Erwachsenen und jedes Kind heraus. Der Klimawandel verlangt also, dass wir einander anerkennen, auf Augenhöhe.
Peter Sellers Appell für eine neue Zusammenarbeit weltweit, das wäre ja womöglich eine positive Folge der Krise. Heute Abend, genau genommen gleich, wird seine Inszenierung von Mozarts Oper Idomeneo die Salzburger Festspiele eröffnen. Morgen werden wir über die Aufführung hier bei Kultur heute sprechen. Anna Bielsma ist gestorben, das bleibt noch hinzuzufügen, ein Cellist und Orchesterleiter, der wesentlich die historische Aufführungspraxis befördert hat.
Und das war Kultur heute. Hier am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.